Offenbarung 2, also mal aufschlagen. Menschen sollen gerettet werden. Offenbarung 2, Vers 12 bis zum Schluss, bis Vers 29. Das sind die Sendschreiben in die Gemeinde von Pergamon und Thyatira. Sind sicher einige hier, die haben den Altar von Pergamon schon gesehen, in Berlin, auf der Museumsinsel, ein wahnsinniges Bauwerk. Dort gab es eine kleine Christengemeinde in Pergamon. Heute nimmer. Ausgelöscht von der Macht des Islam. Und dem Vorsteher der Gemeinde in Pergamon schreibe, da sagt er, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst. Das weiß der Herr Jesus, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist. Unsere Welt ist ja heute so gescheit, dass viele sagen, es gibt doch gar keinen Teufel. Haben die eine Ahnung? Die merken es gar nicht mehr. Wir kennen die Macht Satans. Wo in der Welt hinseht, liegt doch die Macht Satans. Unheimliche Macht. Finsternis. Ohne Ende. Und du hältst an meinem Namen fest, das ist die Macht gegen den Satan. Du hältst an meinem Namen fest, am Jesus-Namen, und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Den Jesus-Glauben. Jeder Mensch glaubt irgendwas, in der Zufall oder sonst irgendwas, aber der Glaube an Jesus ist der, der selig macht. Das ist das Entscheidende. Lebendige Glaube. Hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Da gehen manche auf Tauchstation, wenn es gefährlich wird, aber da ist genau wichtig, dass man bekennt, sich zu Jesus und seinen Namen des Siegers ausruft über die Welt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tu Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Schwert des Mundes ist das Wort Gottes. Ist ein Schwert, das durchdringt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna, von der Himmelsspeise. Das ist noch herrlicher als unser Abendessen heute mit der Pizza. Und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe. Schön, wenn Jesus das auch registrieren kann und sieht, was wir tun in der Liebe. Nur was in der Liebe geschieht, hat Sinn. Und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Das ist in der Bibel immer so klar. Entweder du greifst es oder du bist verloren. Es gibt keinen Mittelweg. Entweder Bekehrung oder Absturz in die Tiefe. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber, sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen. Ich will nicht noch eine Last auf euch werfen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stab. Und wie die Gefäße eines Tüpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater und will ihm geben den Morgenstern, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist also jetzt am Anfang der Offenbarung ja die Frage, was kommt auf uns zu? Und das ist ganz wichtig, ob wir für die Zukunft gerüstet sind. Was da in der Offenbarung drin steht, ist unheimlich, was alles kommt. Aber ob wir gerüstet sind, ob wir als Christen bereit sind, denn das Erschütternde ist, in all diesen Orten gibt es heute keine Christengemeinde mehr. Überhaupt, wenn ihr durch Kleinasien reist, in Ephesus hat mich immer erschüttert, das sind die Trümmer der großen Johannesbasilika. Alles zerstört im Sturm des Islam. Wenn er durch Nordafrika reist, dort waren die großen Kirchen, wo die großen Kirchenväter vor Tausenden von Menschen gepredigt haben, heute ist Wüste und alles zerstört. Und wenn wir durch unsere deutschen Städte gehen und sehen, die leeren Kirchen, erschütternd, erschütternd, was in diesen Tagen zerbricht. Ein Religionssoziologe hat jetzt gerade gesagt, wir stehen am Kipppunkt. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Kirchen in rasender Schnelligkeit jeden Einfluss noch verlieren in unserem Volk. Schön, dass ihr noch Gemeinden gefunden habt, lebendige Gemeinden, wo ihr sein könnt. Aber es ist erschütternd, dass uns das im Blick auf die Zukunft bewegt. Und jetzt, an was liegt das denn? Deshalb möchte ich euch kurz mal bitten zu überlegen, wie machen das die Missionare überhaupt, dass eine Gemeinde entsteht? Das ist ein interessantes Thema. Noch nie war in der Geschichte der Welt ein Missionar willkommen geheißen, sondern immer haben die Einheimischen gesagt, hau wieder ab. Du bist hier nicht gewünscht. Die Leute sagten, wir haben unseren Heidenglauben, hau ab, wir brauchen keinen Jesus. Nirgendwo war das anders. Auf Jahrzehnte hat es gedauert. Auch wenn sie alles machten, wenn man alles macht, was man machen will, das Schlimmste ist, wenn man Geschenke verteilt. Das hat ja überhaupt keinen Sinn, wenn man Leute lockt oder gar Reis verteilt und sagt, wir geben euch was zu essen, wenn ihr Christen werdet. Das war furchtbar. Da gibt es ja keinen Glauben danach. Ich habe ein Buch verfasst, das hat jetzt Wolfgang Bühne nochmal aufgelegt, Jenseits der endlosen Meer, ist auch drüben im Bookshop ein Exemplar. 35 Kapitel, kurz zum Lesen, wie das war. Aussichtslos überall, wo sie angefangen haben. Und die sind gestorben und haben keine Frucht gesehen. 25 Jahre geackert und keine Frucht gesehen. Warum? Du kannst mit keiner menschlichen Methode jemanden zum Glauben überreden. Du kannst auch Gemeinde nicht bauen. Sagen ja, wir wollen Gemeinde bauen. Das ist ein Quatsch, geht nicht. Nach ein paar Jahren ist das ein Flop gewesen, das vergeht und dann machen wir alle Remi-Demi und dann geht das und große Räume, einen großen Künstler und machen ein großes Konzert. Aber es gibt doch keine Fruchten, keinen Glauben. War vorhin am Tisch interessant, beim Abendessen, wie wir sprachen, das interessiert mich immer, wie bist du zum Glauben gekommen? Und da erzählt eine Frau, ich glaube sie war 13, sagt, ich habe Evangeliumsrundfunk gehört, ich wollte immer noch wissen, welche Sendung es war, aber plötzlich habe ich gewusst, ich muss mich entscheiden. Dass irgendetwas passiert, was passiert denn da? Und das kann nur der Heilige Geist machen. Weil wir alle blind sind für die Welt Gottes. Ich wohne ganz in der Nähe, 300 Meter von dem Platz weg im Kurpark in Stuttgart, wo der Daimler, Gottlieb Daimler, den Motor entwickelt hat. Ich staune immer, was so Ingenieure fertigbringen. Da hat er gebosselt in seinem Gartenhaus. Die Polizei ist mal gekommen, die hat gemeint, er sei eine Falschmünzerwerkstatt und hat einen großen SEK-Einsatz gemacht. Und dann hat er das Auto da entwickelt. Ganz toll, das war die erste Kutsche, die dann gefahren ist. Genial, was Menschengeist kann. Ich kann noch viel mehr Beispiele erwähnen. Aber der Menschengeist kann eins nie. Er kann nie Gott erkennen. Er ist blind. Er kann das nicht erkennen. So schön, der Paulus hat das beschrieben in 2. Korinther 4. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit von Christus, welcher ist das Ebenbild Gottes. Auch im Römerbrief sagt das der Paulus, unser Menschenverstand ist von der Nichtigkeit besessen. Wir kümmern uns um Geldfragen, Berufsfragen, politische Fragen, wie man Frieden erhalten kann, ganz viele Dinge. Aber die großen, entscheidenden Fragen, wo kommen wir her? Was kommt nach dem Tod? Das Evangelium ist gar nicht dunkel. Das Evangelium ist, das weiß ja jeder da zum Glauben, eigentlich ganz, ganz simpel, Weihnachtsgeschichte. Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten aus der Finsternis, aber die haben es gar nicht kapiert. schalte ich am Heiligen Abend das Radio an, um Nachrichten zu hören, da kommt da irgend so ein Quatsch, dass man Flüchtlinge aufnehmen soll, das steht in der Weihnachtsgeschichte, steht doch gar nicht drin. Steht doch gar nichts drin von Flüchtlingen. So ein Christ, der Retter ist da, der Heiland ist geboren. Warum, dass die Christen nicht mal kapieren, um was es eigentlich geht, dass Menschen gerettet werden aus der Macht der Finsternis, weil unsere Augen verblendet sind und wir das klare Evangelium nicht begreifen können. Das ist die große Not. Und das ist die Not erst, wenn es auch in jeder Generation weitergeht, um die Gemeinde zu erhalten. Ihr seid ja überall in euren Gemeinden dran beteiligt. Wie können wir unsere Gemeinde in unserer Neuzeit zurichten? Und das ist ja immer wieder das Missverständnis. Wir müssen das modisch aufpäppeln. Ja, natürlich müssen wir modisch aufpäppeln. Wir müssen ja ein bisschen modern herkommen, dann ziehen wir uns ja an und lassen die Frisuren schneiden, wenn es nötig ist. Wir verreißen auch die Blue Jeans, wenn es nötig ist, damit sie modern aussehen. Kann ja alles machen. Aber der entscheidende Punkt, wie kommt die Botschaft an? Und das ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Es ist noch nie ein Mensch anders zum Glauben gekommen, in all den Jahrhunderten, als durch den Heiligen Geist. Die Lutheraner unter uns, sie wissen das schon im Glaubensbekenntnis, dass es nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sonst Evangelium, der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Da hat mir die Augen geöffnet, er hat mich erleuchtet. Und ich brauche diese Erleuchtung, diesen ganz neuen Blick, um Jesus zu erkennen. Und dann auf einmal fällt der Groschen, ist alles plötzlich klar. Dann schließe ich die ganze Bibel auf, das ist gar kein Problem mehr. Die Schöpfungsgeschichte und alles, was ich wissen will, bis hin zur Offenbarung. Und das große Problem in unseren Gemeinden ist, dass wir das oft vergessen. Bei den Missionaren war das ja oft toll. Da muss man ja lesen, in Nommensen war ja auf Nordstrand die Schmoor, bei der Insel Pellworm, Sohn des Schleusenwärters, dort oben aufgewachsen. Und da ist ein Ochsenkarren über seine Beine gefahren. Und er konnte nicht mehr laufen. Der Arzt sagt, er wird nie mehr gehen können. Und da hat der Bub gebetet, Herr, ich gehe als Zeuge deines Evangeliums in die Welt, wenn du mich wieder laufen lässt. Und er hat es laufen gelernt. War unheimlich schwierig, bis er dann endlich in Java ankam. Sumatra, mit Kopfjägern, die Dayaks. Die haben die getörten Köpfe an ihren Gürteln getragen. An seinem Geburt, als er geboren ist, sind die ersten 5 Missionare von Amerika dort ermordet worden und von den Eingeborenen gefesselt worden. Ganz ablehnend. Und da sagt der Häuptling, was willst du, du bist hier nicht erwünscht. Ich sage, aber Gott sendet mich. Ha, was willst du von deinem Gott? Und war ein großes Opferfest. 10.000 Dayaks in der Trance mit ihren Speeren. Er sagt, heute wird ein weiser Mann sterben. Dann sprang Ludwig Nommensen in die Massen und rief, das ist nicht die Stimme Gottes, das ist die Stimme Satans. Ich verkündige euch die Stimme Gottes und dann lassen sie ihre Speere sinken und die Ersten kommen zum Glauben an Jesus. Ist jedes Mal so ein Wunder, auch bei uns. Wenn da plötzlich Leute anfangen und das durch den Heiligen Geist plötzlich begreifen, das ist das allerentscheidende Mittel. Ohne den Heiligen Geist läuft gar nichts. Und was ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes? Nicht, dass man auf dem Boden rumturkelt oder irgendein Prophetien ausstößt oder seltsame Laute spricht, sondern das hat Jesus in Johannes 16 ja gesagt, was ist das Werk des Heiligen Geistes? Dass er den Menschen die Augen auftut für die Sünde. Ohne Heiligen Geist sagt jeder, ich bin gut, ich habe keine Sünde. Ich habe ein paar Fehler in meinem Leben, aber Sünde, nein, ich bin ich nicht. Das Erste, was der Heilige Geist tut, er öffnet die Augen für die Sünde und das Zweite, was er tut, er wird verklärt, Jesus, steht Johannes 16, können Sie mal in Ruhe nachlesen. Ohne den Heiligen Geist, und da geschieht Erweckung, Aufbruch. So war es in allen großen Erweckungsgebieten. Und so geschieht es bei uns in lebendigen Gemeinden, wo Menschen dann zum Glauben kommen, oft in großer Zahl. Das ist ganz gewaltig. Und dann auf einmal haben sie diesen Blick, diesen neuen Blick für Jesus. Und das interessiert uns jetzt, weil das in der Zukunft der Weltgeschichte gefährdet ist. Ich freue mich ja hier am Bodenseehof, weil ich die Geschichte kenne, wie das 1959 eine Frau hier in Fischbach sagte, ich will meine Wiese geben für ein Gotteswerk. Eine einsame Frau, der hat Gott ihr das in den Sinn gegeben. Da war ein gläubiger Pfarrer Müller drüben und der hat das gefördert, dann kam der Charlie Moore. Und da waren lauter Stufen dazwischen. Es geht ja so viel bei uns daneben und Werke sind in Geldnöten und Scheitern alles. Nein, Gott hat das Werk gesegnet, Gott baut. Und das Wunderbare, dass wir hierher kommen und diese Atmosphäre erleben und das Wunderbare, dass das so klare Jesusbotschaft geblieben ist, das ist ja an vielen Stellen nicht mehr der Fall. Darum ist so wichtig, was dort steht in der Offenbarung, dass dies bleiben muss, das Entscheidende in einer Gemeinde. Und ich wünsche euch, dass das ganze Leben immer den Finger drauf tut, wo er seid und sagt, das Entscheidende ist, dass Menschen zum Glauben kommen durch den Heiligen Geist und dass das Evangelium so verkündet wird, dass es klar ist. Denn es geht nicht um politische Meinung, nicht um Soziallehre, nicht um was wir über die Armut sagen können, der Welt und was wir zum Flüchtlingselend sagen, das ist alles wichtig, aber das ist eine Sache, die alle Menschen bewegt. Das wird schon gesprochen, wir als Christen haben den Auftrag, Menschen zu retten aus der Macht der Sünde, in die wir alle hineingebunden sind und keiner kann sich selber befreien. Du merkst das in deinem Leben. Es gibt so ein schönes Lied von der Dora Rappert. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, hilft das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Nur Jesus kann mich befreien aus den Klauen der Sünde. Und Jesus sagt, wer Sünde tut, das ist bei uns allen der Fall. Wir wollen andere sein, wir können es gar nicht. Wir sind gebunden, weil wir sind wie gefesselt, wir sind Sklaven der Sünde. Aber Jesus ist gekommen, wenn er frei macht, er ist richtig frei. Und das ist die große Botschaft für die Gemeinden. Die Botschaft muss verkündet werden. Das ist die Weihnachtsbotschaft, dass Jesus der Retter ist und er befreit aus den Klauen des Teufels und führt in ein neues Leben hinein, in die Gemeinschaft mit Christus. Es war gerade herrlich, dass er dieses Lied gesungen hat, wenn Friede mit Gott. Wisst ihr, ich habe ja auch mal gesagt, mir ist gar nicht wohl in dem Herrn, wenn mein Vater das Lied mit mir singen wollte. Das war der Horatius Beffert, einer der reichsten Männer von Chicago. Ein Rechtsanwalt. Und dann brach der Stadtbrand aus in Chicago und hat ganz viel von seinem Vermögen verloren. Und dann starb sein Sohn an Diphtherie. Und dann hat er seiner Frau gesagt, jetzt gehst du nach Irland und da predigt der Moody, das Großevangelisation, erhol dich ein wenig von dem Stress und bring sie in New York noch in den Hafen und dann gibt es ein Schiffszusammenstoß auf Atlantik und das Schiff sinkt. Und die Frau telegrafiert, allein gerettet, 4 Kinder tot. Kannst du im Handy, im Internet suchen, da kommen noch Bilder von dem Schiffsunglück und die Gesichter von den Kindern. Und der Horatius Beffert fährt über den Atlantik und dichtet dieses Lied auf dieser Schifffahrt. Er ist dann ausgewandert nach Jerusalem, hat dort ein Hiswerk für arabische Kinder aufgebaut, das heute das 5-Sterne-Hotel American Colony, wo der Churchill immer übernachtet hat, ein ganz großes Hotel. Und da hat er arabische Waisenkinder aufgenommen. Auf dem Zionsfriedhof ist eine große Grabplatte. Und ich finde das so toll. Wer in dem Herrn lebt, der ist auch in den Katastrophen dieser Welt sicher und geborgen. Weil Jesus gibt dir einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und heute Morgen haben wir von den Geboten gesprochen. Alles, was dir der Teufel bietet, ist doch Falschgeld. Ist noch nie ein Mensch durch eine Sünde glücklich geworden. Das kannst du ganz einfach erklären, noch nie. Es meinen manche bis zu ihrem Tod, leben sind im Wahn, aber noch nie hat eine Sünde einen Menschen glücklich gemacht. Was dich glücklich macht, ist der Friede, den Jesus gibt, die Befreiung von Schuld und die Annahme in Kinderstadt. Und wie kriegt man das? Und das ist gleich am Anfang hier genannt, in diesem Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamon. Die sitzt also dort in Pergamon bei dem Altar, der Thron Satans. Das war ein medizinischer Kult. Da ist auch der Eskulab zu Hause gewesen, was heute noch das Kennzeichen der Apotheker ist. Aber die Gemeinde hat es sehr schwer gehabt. Das wissen wir überall, wo Satanisten wüten. Denn die Welt ohne Gott ist ungeheuer unduldsam. Jeder, der nicht mehr ihr mitmacht, das wisst ihr, wer das Spiel verderber ist, nicht mitmacht. Das heißt, ich kann von Gewissensgründen nicht mitmachen. Der steht unter dem Terror. Und es ist so herrlich, dass Jesus das weiß. Und seine Gemeinde ist immer in der Bedrängnis, weil sie angefochten ist. Aber das sagt Jesus, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Was hat Jesus, ein Schwert? Ja, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Und das fährt durch, Hebräer 4 steht das, in das Gewissen deines Herzens. Das ist ganz wichtig. Viele Christen meinen immer, das ist ein Kopfproblem. Das ist auch bei den Theologen so schlimm. Die meinen, das Evangelium ist ein Kopfsache, die man durchdenken muss. Aber es kommt nicht aus deinem Intellekt, sondern es kommt aus deinem Gewissen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, geht es nur übers Gewissen, dass er erkennt, ich bin ein sündiger Mensch. Sagt Paulus auch in diesem Kapitel 2. Korinther 4, Vers 6, steht da so schön drin, wir beweisen uns wohl an aller Menschen Gewissen vor Gott. Evangelisation zielt ins Gewissen, die Predigt zielt ins Gewissen, der Geist Gottes zielt ins Gewissen. Und was ist denn das Schwert des Heiligen Geistes? Das Wort Gottes. Epheser 6 steht das. Schwert des Heiligen Geistes, Wort Gottes, und das trifft. Und darum gibt es lebendige Gemeinde, auch in Pergamon, auch wo der Thron Satans ist, auch heute in allen Diktaturen und allen intoleranten Religionen und Systemen dieser Welt, ob auf Kuba oder Nordkorea, da wächst die Gemeinde sogar im Moment, wie in Iran, ganz wunderbar, trotz Khomeini, gerade wegen Khomeini vielleicht, kommen Leute zum Glauben an Jesus. Wunderbar, China, 130 Millionen Jesus-Leute, das glaubt man ja überhaupt nicht. Doch, weil das Schwert des Geistes trifft. Und deshalb ist das Wort Gottes wichtig. Eine Gemeinde besteht dort nur und kann in der Zukunft, auch in den kommenden Katastrophen dieser Welt, nur überleben, wenn sie beim Wort Gottes bleibt. Du brauchst eine tägliche Bibellese, sonst gehst du unter in dem Wirrwarr der Meinungen unserer Zeit. Die Modefrage, wie will ich die Gemeinde modisch machen, ist gar nicht so wichtig, weil überhaupt die Zeitfrage in der Bibel gar keine Rolle spielt. Die Bibel ist in den ersten Tagen, wo sie niedergeschrieben ist, so aktuell gewesen wie heute. Und daran, wie immer interessiert, die ist unter allen Nationen genauso da. Die Indianer, die haben eine ganz andere Lebensweise als wir. Aber sie haben die gleiche Bibel wie wir. Und die Eskimo, die leben im Iglu und so ganz anders. Die haben die gleiche Bibel. Da fehlt keine Seite von unserer Bibel. Das Wort Gottes ist ganz herrlich und das zielt ins Gewissen. Und die Leute kommen genauso zum Glauben vor 1000 Jahren wie heute, weil der Geist Gottes wirkt, Jesus Christus gestern, heute und dieselbe in alle Ewigkeit. Spielt ja für uns immer eine Rolle. Sagen wir, das ist doch so alt. Ja, der Psalm 23 ist 3000 Jahre alt, das ist aber so aktuell heute. Du kannst bei jeder Bibelstelle vom Abraham, wie der uns ein Vorbild ist und so. Die Bibel ist immer zeitnah und aktuell. Und das Schlimmste ist, wenn man meint, wir müssen das Wort Gottes an unsere Zeit anpassen. An unsere verlogene Zeit. An unsere unglaubwürdige Zeit. An unsere korrupte Zeit. An unser Denken ohne Gott. Was soll das denn angepasst werden? Die moderne Zeit ist ja ganz ohne Gott. Mit allen wirren Ansichten, die sie hat. Nein, zum Glück ist die Bibel das Wort Gottes. Wie sagt Jesus im hohepriesterlichen Gebet? Dein Wort ist die Wahrheit. Betet Jesus zum himmlischen Vater. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich bin so froh, dass wir da einen festen Grund haben für uns und dass dieses Wort so wirkt. Das Größte, was wir heute tun können in der Gemeinde, und ich war ja 40 Jahre Gemeindepastor, das Größte, was wir haben, die einzige Attraktion ist das Wort Gottes. Und bei uns war die Kirche immer voll, zweimal am Sonntag. Es ist wunderbar, das Wort Gottes zieht die Menschen, weil sie das nirgendwo hören im Fernsehen. Kommt ja nirgendwo, in keiner Zeitung, das unverfälschte Wort Gottes. Und zwar das, dass Jesus der Heiland und der Retter ist und dass die Sünde die größte Bedrohung meines Lebens ist und die Zerstörung meines Lebens. Und dass es einen Satan gibt und den Jesus nur allein überwinden kann in seiner Kraft. Und darum ist es so schön, dass Jesus sagt zu der Gemeinde von Pergamon, auch wenn du da am Thron Satans lebst, du hältst an meinem Namen fest. Der Jesus-Name, der Herr ist der Helfer, der Retter, der Christus-Name. Es gibt ja 90 oder mehr Namen für Jesus, der Gottessohn und der Menschensohn und was wir alles, der wiederkommende Herr. Aber das Schönste ist, dass er der Heiland ist. So ist in der Weihnachtsgeschichte beschrieben. Und das Erste, was die Germanen, unsere Vorfahren, begriffen haben mit ihrem schrecklichen Wodanskult, das war ja ein Mordskult, furchtbar, was die alten Germanen damals getrieben haben. Dann haben sie überschrieben die Wilhelian, der Heiland. Und das ist das Wichtigste, von Jesus, dem Heiland, zu reden. Ich bitte euch mit euren Kameraden, nie über Religion zu streiten. Sagt, wenn du wüsstest, was ich weiß. Ich kenne Jesus und ich bin ganz wunderbar da geborgen. Wolfgang Neschvogel hat jetzt vor ein paar Tagen in einer Weihnachtspredigt in Hannover erzählt, wie der Jochen Vogel von der SPD noch mit 90 Jahren zum Peter Hane erzählt hat, dass er erst zum Glauben gekommen ist und er hätte keine Furcht mehr vor dem Tod. Er sagt, ich habe in meinem Leben viel falsch gemacht, ich habe es aus dem hohen Alter begriffen. Ich habe Jesus gefunden und ich gehöre Jesus. Ich habe keine Angst vor dem Sterben mehr. Und der Peter Hahn hat ein Fernsehteam gehabt, ganz toll, bei Nestvogel zu finden, sein aus seinen letzten YouTube-Predigten. Und das ist so wunderbar. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Dann ist er dein Herr, dann ist der Friede da. Und das kannst du glauben, ja, weil sein Wort spricht dir zu. Und in dem Augenblick gibt er dir eine felsenfeste Gewissheit. Und das steht auch fest, auch wenn die den Antipas umbringen. Was sollen sie denn töten können? Sie können uns dieses Leben nehmen, aber nicht das ewige Leben. Und darum ist das so schön, wo eine Gemeinde lebt, wenn sie den Jesus-Namen hat. Ist das Erschütterndste? Ich kann die Zahlen nicht richtig. Der Professor Berger sagt, dass etwa 70% hat er vermutet, ein Professor in Heidelberg, dass 70% der Theologen keine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Da sagt Jesus, das ist ein theologischer Chiffrebegriff, es gibt keinen Jesus. Das ist eine Erfindung, Märchenfigur, aber nie gelebt. Und du weißt das im Evangelium besser und darum ist es so wichtig, dass du die Jesusbotschaft weiterträgst. Das ist die Not unserer sterbenden Kirchen um uns her. Dass wir wissen, und das Wort Gottes ist ein Wort, das durchbricht, weil es ein Schwert ist, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das scheidet alle Seele und Geist und da wird alles bloßgelegt. Wer sich einmal im Licht Gottes sieht, der sagt nicht mehr, ich bin kein Sünder. Er sagt, Herr, ich kann dir gar nicht dienen. Und er erlebt die Herrlichkeit, dass Jesus meine Sünden vergeben hat. Die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Predigt das doch. Was laufen die Leute alle rum? Wie viel nehmen sie über Weihnachten und Silvester das Leben, weil sie keine Hoffnung mehr haben? Ungläubige Leute. Und wir haben es verschwiegen und nicht ihnen gesagt, dass Jesus der Heiland ist. Und er gibt Frieden und Freude. Er sucht uns und will uns das erleben lassen. Und das ist auch in einer Welt, wo der Satan wohnt, ganz wunderbar, dass wir das entdecken. Aber in allen Gemeinden ist das schwierig, dass immer wieder falsche Lehre drin ist. Wir haben das heute Morgen schon gehabt und das spielt eine große Rolle. Wie der Paulus sich von den Ältesten von Ephesus verabschieden wollte auf der letzten Missionsreise, bevor er dann in Jerusalem verhaftet wurde, hat er nimmer Zeit gehabt, um die Gemeinde in Ephesus aufzusuchen. Er hat den Hafen von Milet angestört mit dem Schiff, wo er mitfuhr und hat die Ältesten, die Kirchengemeinderäte gebeten, sie sollten doch kommen nach Milet. Und da hat Paulus ihnen gesagt, es kommen gräuliche Wölfe, die werden die Herde zerfleischen, aus eurer Mitte kommen sie. Aus der Mitte der Christenheit, das ist eine ganz große Not, Apostelgeschichte 20. Dass die Zerstörung der Gemeinde nicht von den Feinden von außen kommt, sondern aus der Mitte. Und die Koryphäen Bohm hat immer gesagt, ich fürchte nicht die Verfolger der Gemeinde, sondern die Glaubenslosigkeit der Christen, die Jesus nicht mehr kennen. Und daran stirbt die Gemeinde. Und darum ist so wichtig, wenn ihr nach Hause geht, dass ihr das mitnimmt. Was ist denn das Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben? Hurerei ist in der Bibel immer ein Name auch für die Religionsvermischung. Ich finde das so furchtbar. Da war jetzt wieder so ein Gottesdienst, was war das, am Nationalfeiertag, wo Vertreter aller Religionen gesprochen haben. Das ist doch furchtbar. Jesus ist doch nicht ein halber Buddha oder ein bisschen Allah oder was weiß ich. Er ist der Einzige, der Gott sich offenbart hat. Er ist die Wahrheit. Die Fülle Gottes ist in Jesus da. Für uns kann es keine Kompromisse geben. Und ich will nirgendwo dabei sein, wo diese Religionsvermischung getrieben wird in unseren Tagen. Da gibt es immer so einen Spruch heute, aber das sind doch so liebe Leute, muss man doch auch lieb sein. Natürlich sind es alle liebe Leute. Alle. Da ist mir ein Flugblatt von der Evangelischen Allianz aus dem Dritten Reich in die Hände gefallen. Da stand drin, der Adolf Hitler hat gesprochen in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und man müsse ihn lieb haben, weil er Vegetarier sei und weil er nicht raucht und nicht trinkt. Das ist doch nicht das Problem. Das hat er alles wirklich gemacht. Er war vegan, toll. Und hat nicht geraucht und nicht getrunken, er war trotzdem ein Satan. Und ihr müsst das wissen, dass nur am Wort Gottes man erkennen kann, was falsch ist. Und fall doch nicht auf diesen Trick rein, sagt, das ist doch so ein lieber Mensch, natürlich. Aber guckt, was die Wahrheit ist und von der Verführung wollen wir uns fernhalten. Und auch wieder die Nikolaiden, die kommen dann nachher noch. Ich will über sie, ich will streiten mit dem Schwert meines Mundes. Das Wort scheidet alles, das Wort Gottes, an dem kriegt ihr Klarheit über Jesus, studiert das Wort Gottes. Und bleibt dabei, und es gibt keine andere Quelle der Offenbarung, keine Prophetie in unserer Zeit als das Wort Gottes, das höchst aktuell, zeitnah ist und uns anspricht und Menschen zum Glauben führt. Wir haben eine riesige Erweckung in den letzten 40 Jahren in der dritten Welt, auch in all den schwer terroristischen Ländern wie Nordkorea oder im Iran oder im Buddhismus von Myanmar oder ist ganz gewaltig, auch in Afrika, in Somalia, was da abläuft. Wie Menschen Christus erkennen in den Katastrophen unserer Zeit, das Wort Gottes läuft, bloß bei uns ist die große Schwindsucht, weil der Zweifel am Wort Gottes das beherrschende Thema ist. Und der Zweifel, den kann dir Jesus wegnehmen, indem er deinem Leben sich offenbart. Ich will ihm geben von dem verborgenen Manna an, will ihm geben einen weißen Stein, auf dem Stein ist ein neuer Name. Herrlich, wenn dein Name im Buch des Lebens drin steht. Und du den neuen Namen hast, ich bin ein Gotteskind und ich gehöre meinem Heiland Jesus. Der Teufel hat kein Recht mehr auf mich, ich darf ihm dienen. Und in der Gemeinde von Thyatira wird das noch einmal angemahnt, was da ist mit dieser Vermischung, mit dieser Religionsvermischung. Das war die Isebel, und ihr kennt doch die Geschichte vom Elia. Die Isebel war eine phönizische Königstochter. Ich habe Libanon auch bereist und habe die Tempel gesehen, die Isebel aufgerichtet hat. Da sind alle große Sexorgane drin. Das ist interessant, im Sandsturm wird alles, die haben sie immer wieder aufgerichtet. Die schrecklichen Stelen, die da waren, ein ganz schrecklicher Hurereikult, Baalskult, ging es um die Fruchtbarkeit, wurde in Israel immer gemacht mit Huren im Tempel. Ganz schreckliche Verwirrung. Und der erhöhte Herr sagt, das ist schrecklich, dass so schreckliche Dinge auch in der Gemeinde sagen, aber Hure ist immer ein Doppelbegriff. Sexuelle Verworrenheit, die ganz schrecklich wütet in unseren Tagen mit allen schrecklichen Lehren, die auch propagiert wird in Kirchentagen und sonst wo, in kirchlichen Medien und beim Gender und überall. Jesus sagt, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau und nicht als divers. Was soll denn das alles? Er braucht uns doch nicht aufregen, wir wissen es doch von Jesus, was die Wahrheit ist. Und jeder, der seine Sinne noch beieinander hat und nur fünf zählen kann, weiß doch, was es gilt. Dass nicht die Modemeinung, die verrückten Modemeinungen, queer das Beherrschende unseres Lebens sein kann. Aber auch in der Religionsvermischung. Es gibt keine Religion der Welt, wo es eine Vergebung der Sünden gibt. Gibt es nicht. Es gibt auch im Konfuzius keine Gotteserkenntnis. Im Buddhismus gibt es auch nur das Nirvana. Das ist nichts, wo es am Ende ins Nichts geht, als Hoffnung. Die Inder haben 300 Millionen Götter, und das geht es nicht, aber wir haben einen Jesus, wo Gott sich offenbart hat. Und wir haben sein Wort. Und Jesus hat gesagt, wer sein Lebenshaus auf dieses Wort baut in der Bergpredigt, der hat sein Haus auf den Felsen gebaut, und er kann stürmen, was will, das kann nicht zusammenbrechen. Das ist für uns so wunderbar, dass wir das wissen, auch in all dem, was vor uns kommt, das wollen wir unsere Kinder lehren und die kommende Generation, da wird die Gemeinde blühen. Darum ist auch die Musik gar nicht die Entscheidungsfrage in der Gemeinde. Die Gemeinde lebt aus dem Wort, und schon Martin Luther hat in seiner Vorrede zur deutschen Messe gesagt, die eigentliche Gemeinde ist eigentlich bloß noch, wo man zusammenkommt, das Wort Gottes liest, da bräuchte es nicht viel Gesänges. Am Gesang kommen wir wieder hintereinander, was der eine liebt, der hat da gern Jesu, geh voran, und der andere sagt, ich möchte da was Schickes von Hillsong hören. Aber das Wort Gottes, das eint uns. Das Wort Gottes ist das, was uns zusammenbringt. Da finden wir die Gemeinde. Und übrigens, das zieht auch die kirchenfernen Leute, die Gottlosen. Weil das Evangelium die einzige Antwort auf die großen Lebensrätsel unserer Zeit sind. Wer will denn die Welt noch erlösen können? Wo gibt es denn einen Ausweg aus dieser Katastrophe, die wir im Moment haben, der Politik? Und aus der Inflation kommt auch keiner raus. Ich habe die letzte Inflation nur nach dem Krieg erlebt. Als Kind. Und meine Oma hat mir ein Päckchen geschickt zu meinem Geburtstag. Ich hatte gerade an dem Sonntag, wo das neue Geld ausgegeben wurde, die D-Mark, am 18. Juni hatte ich Geburtstag. Und die Post macht es wie immer, das kam aus dem Montag an, das Geld war nichts mehr wert, es war bloß noch Papier. Und die neue Währung plötzlich da war, die D-Mark. Und die Reichsmark war abgeschafft. Was Inflation ist, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Furchtbar! Dass dieses Elend nochmal wiederkommt, man hat es ja nicht glauben wollen und alles, die Welt ist doch ratlos mit ihren Sachen. Ja, das macht man mit neuer Verschuldung, geben jedem wieder Geld. Und löst doch die Probleme unserer Zeit nicht. Was löst dein Leben nur, wenn du dich leiden lässt vom Wort Gottes und die Weisheit Gottes in deinem Leben da ist und du mit Jesus deinen Weg fröhlich gehst. Und er gibt dir auch Weisheit für die Krisen unserer Zeit, wo wir auch in unseren Berufen Klarheit bekommen, was dran ist und was wir machen können. Aber ich habe gegen dich, das ist ein tolles Wort von Jesus, ich habe gegen dich, das ist eigentlich eine Kleinigkeit, das Weib Isebel, das ist nur ein Typname, eine Chiffre. Wie damals die Isebel ihren Ehemann, den Ahab, den Israels König, manipuliert hat, war schon raffiniert, was Frauen können, toll. Die hat ja damals, wie der Naboth ermordet wurde, hat die da gesagt, das mache ich schon, ich gebe mir die Briefköpfe und ich unterschreibe und das Siegel in deinem Namen, dann macht sie das alles. Aber Gott hat es gesehen, dass das die Weise der sündigen Welt ist. Aber das gibt es in der Gemeinde, darf es nicht geben. Eine Gemeinde lebt vom Wort Gottes, von der Wahrheit, die offenbart ist. Aufhören mit der Religionsvermischerei und mit der Zerstörung des Glaubens. Und darum bin ich so froh, dass jeder Mensch wenn er einigermaßen lesen und schreiben kann, die Bibel verstehen kann und immer tiefer eindringt, das Geheimnis von Christus und fröhlich sterben kann und mit Christus ein neues Leben macht. Was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer überwindet, überwinden, das ist das Wort in der Offenbarung. Lass dich doch nicht unterkriegen von den schrecklichen Bewegungen der Zeit, von den Schrecken der Welt, sondern du kannst drüber hüpfen wie ein Hindernisläufer, der über die Hürden springt. Du kannst drüber springen in der Kraft Gottes, wie der Horatio Spafford. Wann ist man in Jesus stark zu sein? Ich habe Frieden mit Gott. Und ich kann alle Nöte dieser Welt lösen. Das sind gar nicht mehr die entscheidenden Probleme meines Lebens. Ich habe das Ziel. Und das kommt, wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende. Dem will ich Macht geben über die Heiden. Ganz wunderbar, wie in diesen Tagen die Weltmission an ein großes Ziel gekommen ist. In allen Nationen gibt es eine Christusgemeinde. Es war vor 40 Jahren noch lange nicht so. Ein ganz tolles Ziel, das noch viel sind noch nicht erreicht auf Inseln Indonesiens. Aber trotzdem, in vielen Nationen ist durchgekommen, gibt kein Land der Welt, das sich sperren kann gegen das Jesuszeug. Selbst die, es gibt 60, die haben es in ihrer Verfassung verfügt, dass man gar nicht aus der Religion, etwa dem Islam, entrinnen kann. Das ist bei Marokko so, bei Saudi-Arabien und so weiter. Und trotzdem gibt es dort die Christengemeinde. Kann man gar nicht darüber sprechen, weil sie alle unter schrecklicher Verfolgung stehen, aber Jesus ist stärker und führt seine Gemeinde durch. Und das ist für uns so wichtig bei dieser Generalüberwachung der Gemeinde oder Überprüfung der Gemeinde, dass wir auf diesem Boden stehen müssen, am Wort Gottes, dem scharfen Schwert Gottes, das uns auch prüft und unser Gewissen scheidet von allen falschen Gedanken, enthüllt, wie wir auch mit unserer Zunge so viel Unsinniges böse. Die Zunge ist das schlimmste Organ deines Körpers. Was wir alles schon geredet haben und was wir alles Böses schon gesprochen, Unwahres, Lügen, Verleumdung, ganz schrecklich. Im Jakobusbrief, das heißt, es ist ein kleines Glied, die Zunge, was richtet sie an? Ganze Wälder entzündet, wie ein kleines Feuer, das einen ganzen Wald entzündet, wie bei einem Schiff, das kleine Ruder hin das ganze Schiff steuert. Mensch, aber Jesus will Neues in deinem Leben machen. Das ist eine herrliche Botschaft, dass der Heiland kommt und uns befreit aus der Macht der Finsternis und uns in seine Königsherrschaft hineinführt. Und Jesus unser Leben bestimmen kann und will. Und er sein Königreich aufbaut in dieser untergehenden Welt. Das Reich Gottes, dass da plötzlich Leute sind. Wie war das in der Geschichte der Christen? Bei dem Wodanskult, das hat plötzlich aufgehört. Da wurden Hospitäler gebaut, Schulen, Universitäten. Da sind Familien entstanden, da gab es Liebe. Liebe, reine Liebe. Waren Ideale, die in unseren Tagen wieder zertrampelt und zerstört werden. Was ist alles gewachsen? Da hat es Musik gegeben, Händel und Bach und was alles gewachsen ist in unserem Land. Da gab es herrliche Dinge, Entwicklung, da gab es Leute, die im Wirtschaftsleben Lösungen gehabt haben für die Bauern. Die da das alles gemacht haben, dass sie Genossenschaften gegründet haben. Ganz wunderbar, Heil wurde geschaffen, sogar bis in die irdischen Dinge hinein. Was hat die Gemeinde für eine Leuchtfunktion in einer finsteren Welt, wenn sie beim Wort Gottes bleibt? Und das ist die größte Kraft, die sie hat. Und der Dienst, bei dem wir bleiben müssen. Und so können wir auch bestehen, auch in schwierigen Zeiten. Auch Verfolgung brauchen wir nicht zu fürchten. Dass Jesus siegt, das wissen wir. Auch wenn die Finsternis im Trotzend wütend schnaubt, sei es, dass sie wähnt mit ihrem giftigen Biss, hätt sie ihm viel geraubt, die Seinen lässt sie Not und grämen, sie unser Held doch niemals nehmen. Ja, Jesus siegt. Weil Johann Christoph Blum hat, der auch das Lied gedichtet hat, Jesus ist der Siegesheld. Wir wissen um die Macht der Finsternis, aber wir wissen, dass die, die Jesus gehören, seine Siegeskraft erleben, überwinden können und können ganz Wunderbares in der Welt machen. Das ist die Hoffnung, die uns erfüllt und die mit euch geht auch in dieses neue Jahr 2023 und euch erfüllen soll. Jesus hat ganz viel mit euch vor und hat euch berufen, legt die Hand auf euch und sagt, fürchte dich nicht. Das ist so herrlich, dass Jesus auch mit seinen Gemeinden fertig wird, mit aller Not und allen Fehlentwicklungen. Das ist so herrlich. Wir dürfen noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du der Siegesheld bist. Wir sehen den ganzen Jammer unserer Gemeinde in diesen Tagen, wie dein Wort in der Christenheit oft so mit Füßen getreten wird, wo so viele kommen und meinen, sie können dein Wort zerfleddern, aus dem Zusammenhang reißen, neu interpretieren, deine Gebote verfälschen. Herr, wir wissen, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Wir haben einen festen Grund für unsere Füße und dafür danken wir dir, dass wir die gehen können auch durch die finsteren Zeiten, wie finster sie auch sein mögen in der Zukunft. Wir gehen an deiner Hand und sind Lichtträger deines großen Lichtes, deiner Freude, deines Kommens, deines Heilandsdienstes. Und Herr, schaff das doch, dass wir noch viele zu dir führen dürfen, die zum Glauben an dich kommen. Ganz schlicht durch unseren Dienst, durch unser Zeugnis. Herr, gib das doch. Neues Leben, neue Erweckungen in unseren Gemeinden. Amen.